ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Und so werden halt auch wahre Tatsachenbehauptungen, die natürlich unstreitig zulässig sind in einer Demokratie, als Desinformation bezeichnet. Und insofern muss man immer genau hingucken, wenn jemand heutzutage von Desinformation spricht, meint er jetzt das, was das Bundesverfassungsgericht sagt, ist die Lüge, oder meint er einfach irgendwelche unliebsamen Meinungen? Und das weiß man heutzutage nicht mehr, wenn Politiker darüber sprechen, wenn die das Wort Desinformation benutzen.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka im Gespräch.
Herzlich willkommen, Jan Ristau. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gerne.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Fachanwalt für Steuerrecht und seit 2015 damit auch in eigener Kanzlei. Sie waren außerdem Vorsitzender des Bündnisses Sarah Wagenknecht in Nordrhein-Westfalen. Und Sie haben ein, wie ich finde, sehr lesenswertes Buch geschrieben. Das liegt hier auf dem Tisch mit dem Titel Meinungsfreiheit in Gefahr, wie der Staat, man beachte, die Demokratie aushöhlt. Manche Menschen würden wahrscheinlich meinen, eigentlich wäre der Staat dafür da, die Meinungsfreiheit zu stärken und zu schützen. Sie vertreten eine andere These. Und bevor wir vielleicht dahin gehen, um zu erörtern oder Sie von Ihnen zu hören, wie er das tut, Ihrer Meinung nach, wäre es für mich eigentlich gut, erstmal zu beschreiben, welche Bedeutung eigentlich Meinungsfreiheit für unser demokratisches Zusammenleben Ihrer Meinung nach hat und welchen Stellenwert auch.
Ja, also die Meinungsfreiheit, die wurde ja schon früher schriftlich fixiert, schon in der Erklärung der Bürger- und Menschenrechte. 1789 war das, glaube ich. Da wurde es schon als das eines der kostbarsten Menschenrechte bezeichnet. Diese Formulierung, so ähnlich, wurde auch vom Bundesverfassungsgericht übernommen. Das Bundesverfassungsgericht spricht davon, dass das quasi als Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit eines der vornehmsten Menschenrechte ist. Also das ist quasi so eine subjektive Komponente. Ja, und objektiv hat das natürlich auch überragende Bedeutung für die Demokratie. Das wird auch immer wieder vom Bundesverfassungsgericht betont. Das Bundesverfassungsgericht benutzt immer die Formulierung, dass das für die freie Demokratie quasi konstituierend ist, ne? Also quasi ohne Meinungsfreiheit haben wir keine Demokratie. Und die Elemente sind natürlich der freie Kampf der Meinungen, die geistige Auseinandersetzung, das ist also das Lebenselement. Und es ist quasi die Grundlage jeder Freiheit, so das Bundesverfassungsgericht. Also man kann das gar nicht überbetonen, die Bedeutung für eine Demokratie, die Meinungsfreiheit. Ne? Mhm. Und ist überragend. Ne? Ohne Meinungsfreiheit haben wir im Prinzip keine Demokratie.
Mhm. Und findet sich dieses hohe Gut, oder Sie sprechen ja von einer enormen Bedeutsamkeit, findet sich das im Grundgesetz wieder?
Gut, das Grundgesetz hält sich relativ kurz. Das ist ja sowieso nicht sehr redselig, was ja sehr gut ist. Im Grundgesetz steht jetzt zur Meinungsfreiheit in Artikel 5 Grundgesetz, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Dann steht da noch, eine Zensur findet nicht statt und es werden noch die Schranken definiert für die Meinungsfreiheit. Das sind im Grundgesetz werden drei Schranken genannt, die allgemeinen Gesetze, Ehrschutz und Jugendschutz. Ne? Und das, was sich jetzt daraus entwickelt oder was das bedeutet, wird vom Bundesverfassungsgericht konkretisiert. Und es ist halt so, dass es gibt halt den Schutzbereich der Meinungsfreiheit und dann gibt es die Grenzen, aber alles, was halt innerhalb dieser Grenzen stattfindet, muss in einer Demokratie gesagt werden können. Sonst ist die gefährdet oder wird ausgehöhlt, wie man es nennen möchte. Mhm. Und insofern das Bundesverfassungsgericht sagt, halt Meinung, was eine Meinung? Da geht es halt darum, Meinung ist, wenn es eine Aussage Elemente des Dafürhaltens hat, an der Stellungnahme. Und wenn das quasi in diesen Grenzen ist, der Meinungsfreiheit, ist es auch völlig egal, ob die begründet wird, die Meinung, ob die nicht begründet ist, ob die emotional ist, ob die rational ist, ob die irgendwelchen sittlichen Vorstellungen entspricht, oder ob die gefährlich ist, auch sogar richtig oder falsch, wenn man in diesen Grenzen bleibt. Das alles sagt das Bundesverfassungsgericht. Und es ist auch so, dass selbst Meinungen, also dass selbst Meinungen, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung sind, fallen noch in diesen Schutzbereich. Also die Verfassung baut zwar darauf, dass quasi wir den verfassungstreuen Bürger haben, es erzwingt aber nicht den dass man sich zur Verfassung bekennt. Also selbst solche Meinungen in eine extremere Richtung fallen noch in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit. Insofern ist es immer wieder zu betonen, dass der Schutzbereich sehr, sehr weit ist. Und selbst die Grenzen, die es gibt und die natürlich auch beachtet werden müssen, selbst die sind dann immer im Lichte der Meinungsfreiheit und der Bedeutung für unser Zusammenleben zu betrachten und auch eng auszulegen.
Und könnte man so weit gehen zu sagen, also habe ich jetzt so rausgehört, wenn Meinungsfreiheit in Gefahr ist, ist im Prinzip auch das demokratische Zusammenleben per se in Gefahr?
Ja, also klar, also das hängt miteinander zusammen, ne? Also wie gesagt, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, die Meinungsfreiheit ist für die Demokratie konstituierend heißt, dass sie die begründet. Ne? Und wenn die Meinungsfreiheit leidet, dann leidet auch die Demokratie, ja.
Und dieses Leiden haben Sie ja beschrieben, wie dieses Leiden zustande kommt. Ich habe beim Lesen des Buches mir Sachen rausgeschrieben, die ich besonders fand, aber ich würde gerne mal bei Ihnen anfangen. Also in der Recherche, im Niederschreiben, und Sie haben ja in Ihrem Buch, wie ich finde, schönerweise versucht, verschiedenste Stimmen einzufangen, von Juristen, von Fachleuten, die sozusagen und diese Stimmen zusammenzusetzen, zu gucken, ja, was sagen denn die und was sagen denn die, was sagt das Bundesverfassungsgericht eigentlich dazu, wie sieht die Praxis aus. Aber im Schreiben des Buches und der Recherche, welche Mechanismen waren für Sie denn am eindrücklichsten, die für Sie Ihrer Meinung nach eine Gefahr für die Meinungsfreiheit darstellen?
Ja, okay. Also wenn ich darf ich sogar noch einen Schritt zurückgehen, weil der Titel ist ja Meinungsfreiheit in Gefahr, wie der Staat die Demokratie aushöhlt. Und man könnte jetzt sagen, ja, das ist vielleicht Ihre Meinung, nur befinde ich mich mittlerweile mit dieser Meinung halt in allerbester Gesellschaft. Ne? Also vor einem Monat hat der frühere Bundesverfassungsrichter Peter Michael Huber gesagt, dass halt hier etwas ins Rutschen geraten ist, was die Meinungsfreiheit auszuhöhlen droht. Also interessanterweise hat er auch das Wort aushöhlen benutzt. Und es gibt auch mittlerweile viele prominenteste Verfassungsrechtler, die sich dieser Thematik annehmen. Also ich bin jetzt nicht alleine auf weiter Flur, ganz im Gegenteil. Nur wird nicht so viel darüber berichtet. Ne? Also wir haben den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, der sich prominent äußert. Wir haben Christoph Degenhardt, der war früher Richter am Sächsischen Verfassungsgerichtshof, auch ein ganz berühmter Staatsrechtler. Der hat im Mai 2024 einen Artikel in der FAZ gehabt mit dem Titel, wie der Staat Meinungsfreiheit einschränkt. Dann haben wir Rupert Scholz, der war früher Verteidigungsminister und Mitherausgeber und Autor in einem der größten Jura-Kommentare zum Grundgesetz. Der war letztes Jahr auch so einem Symposium mit dem Titel Meinungsfreiheit in Gefahr? Fragezeichen. Und der hat diese Frage mit Ja beantwortet in seinem Vortrag. Und insofern ist das ganz lustig, dass sogar dann hinterher die Begriffe, die ich benutzt habe, von den berühmtesten Verfassungsrechtern aufgenommen werden. Zu nennen sind noch so Dietrich Nurswieg, Volker Böhme-Nessler, Josef Franz Lindner. Die betätigen sich auch ganz viel auf X in Bezug auf dieses Thema und leisten da sehr wertvolle Arbeit. Ja, die Stichworte sind dabei, also die gängigen, ne? Wie man in letzter Zeit ja auch viel hört. Also wir haben die Stichworte Hass und Hetze oder Hassrede. Da kann die Meinungsfreiheit insofern, also das sind ja eigentlich Meinungsäußerungen und die Grenze der Meinungsfreiheit wäre in diesem Bereich ja strafbare Beleidigung oder so etwas. Ne? So, aber Hassrede und Hass und Hetze muss aber nicht strafbar sein. Und das wird halt so dargestellt. Insofern versucht man so bestimmte zulässige Meinungsäußerungen in den Bereich des Strafbaren zu setzen. Dann haben wir die Begriffe Fake News und Desinformation. Da können zulässige Meinungsäußerungen werden quasi als Lüge bezeichnet, ne, oder als diffamiert. Dann haben wir die Delegitimierung des Staates als Stichwort. Da können zulässige Meinungsäußerungen quasi in die Ecke des Extremen gestellt werden, in das Anti-Verfassung, ne, Verfassungsfeinde. Und dann haben wir noch den Begriff Verschwörungstheorie. Also wenn man dann gar keine Kategorie mehr übrig hat, wo man zulässige Meinung reinstecken kann, dann ist halt eine Verschwörungstheorie. Und da wird man dann ja in die Nähe des Verrückten quasi gestellt, jetzt bei zulässigen Meinungen. Das sind so die Stichworte. Und das Problem halt ist, dass wenn man über diese Stichworte, werden halt bestimmte Meinungskorridore festgelegt. Und das sprechen halt, wie gesagt, schon die berühmtesten Staatsrechtler an. Der Herr Huber hat, der Hans-Jürgen Papier sagte auch, dass über diese Begriffe Hass und Hetze, Fake News und so weiter, dass da peu à peu quasi der Korridor der zulässigen Meinung eingeschränkt werden kann. Der Herr Huber, ich habe es mir sogar hier mal rausgeschrieben, weil das habe ich mir jetzt nicht auswendig gelernt, der sagt, Grundrechte werden nicht mehr als urwüchsige Freiheit des Menschen verstanden, die es vor dem Staat zu schützen gilt, sondern als Rechtfertigung für staatliches Handeln. Die EU sehe das Grundrecht der Meinungsfreiheit als Kompetenztitel, um einen Korridor angemessener Äußerungen gegen das abzusichern, was Behörden als Fake News, Hass und Hetze einstufen. Wer dagegen verstößt, läuft Gefahr, stigmatisiert und sanktioniert zu werden. Mhm. Und der Staatsrechtler Josef Franz Lindner, der sagt sogar, das sei ein Trickbegriffe, um quasi den öffentlichen Diskurs zu steuern. Mhm. Insofern wird das leider zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert. Insofern ist es gut, wenn man darüber spricht, weil ich würde mir das ja auch mal wünschen, weil es ist ja immer so, dass immer gesprochen wird, die angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit. Aber wenn die so angeblich ist, warum sprechen dann die berühmtesten Staatsrechtler darüber? Warum redet man nicht mit denen? Sollen die doch in den Diskussionen gehen, in die öffentlich-rechtliche Fernsehen, wenn das Thema Meinungsfreiheit so wichtig ist? Das wird ja auch immer wieder in Sonntagsreden betont von Politikern, die Meinungsfreiheit ist so wichtig, aber irgendwie hintenrum wird dann dagegen vorgegangen. Insofern ist das halt schon ein Thema, dass es lohnt, sich zu besprechen, ne? Weil es wird ja gerade immer gesprochen, die Demokratie ist gefährdet von bestimmten Richtungen. Aber vielleicht ist es auch von innen gefährdet, in Bezug auf die Meinungsfreiheit.
Genau, und also Ihre Ausführungen scheinen auch die Mitbürger unseres Landes zu teilen. Ich habe nochmal geguckt, also eine der aktuelleren INSA-Umfragen spricht davon, dass die Leute sagen, dass sie denken, 4 von 5 Leuten haben Angst, ihre Meinung zu äußern, weil es Konsequenzen haben könnte. Das sind 78% sind es konkret. Also das würde ich sagen, ist ein katastrophaler Zustand, weil wir ja gerade besprochen haben, dass es eigentlich ein elementarer oder eine Begründung oder der Grund für Demokratie ist, dass es sie begründet. Ich fand diese Erhebung also wahnsinnig, würde ich es fast nennen, ist unglaublich. Und Sie haben jetzt schon diese Stichworte benannt. Ich würde gerne ein paar Stichwörter, die Sie aufgezählt haben, ein bisschen mehr beleuchten. Weil das sind alles so Schlagwörter, wie Sie schon sagen, die fallen die ganze Zeit. Es ist ja auch schon gesagt worden, von Faeser, glaube ich, sagte, dass Sie auch sozusagen Verstöße unterhalb der Strafbarkeitsgrenze mit so hart angehen will oder ein harter Staat soll darauf reagieren. Das ist ja für mich eigentlich eine Drohung, so nehme ich es jedenfalls wahr. Ich habe mir ein paar Punkte rausgeschrieben, die ich als relevant fand. Und Sie haben es auch schon genannt. Ich würde mal gerne beginnen, der sogenannte Kampf gegen Desinformation. Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, Meinungsfreiheit wäre so ausgelegt, dass ich eigentlich Desinformation betreiben dürfte und es wäre trotzdem gedeckt. Oder was ist jetzt mit Desinformation gemeint und wie soll der Kampf dagegen eigentlich aussehen?
Ja, also Desinformation. Im Sinne der Meinungsfreiheit ist das kein Begriff, den das Bundesverfassungsgericht benutzt. Mhm. Also das Bundesverfassungsgericht benutzt den Begriff bewusst unwahre Tatsachenbehauptung. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die bewusst unwahre Tatsachenbehauptung nicht in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit fällt. So nicht in diesem Wortlaut, aber in ein bisschen anderen Wortlaut wird dieser Satz auch zitiert im jetzigen Koalitionsvertrag. Jetzt ist es nur so, dass, also wenn jetzt der Begriff die bewusst unwahre Tatsachenbehauptung wäre, dann wäre das ja okay, würde ich sagen, weil das ist ja dann das, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Da haben wir trotzdem natürlich Probleme, weil dieser Begriff, selbst wenn man den so nehmen würde, ruft halt verschiedene Probleme hervor. Und Und es gibt halt verschiedene Beispiele mittlerweile, die belegen, dass halt die Bundesregierung, weil es geht so ein bisschen, das ist so die Schnittstelle der Bereich Meinung, Tatsache. Ne? Also was viele nicht wissen ist, dass Tatsachenbehauptungen auch unter grundsätzlich unter die Meinungsfreiheit fallen. Ne? Weil Tatsachen sind oft auch dazu da, dass man sich überhaupt eine Meinung bilden kann. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, berichtet wird, Steinmeier und Söder fliegen fröhlich zur Beerdigung des Papstes und sind ja die Bilder gezeigt, wie die lachen im Flieger sind oder so weiter, dann ist das ja eine Tatsachenbehauptung, also eine wahre Tatsachenbehauptung. Aber könnte man ja sagen, ja, das ist ja jetzt keine Meinung oder so. Aber das führt ja dazu, dass ich mir vielleicht eine Meinung darüber bilde. Finde ich das gut, wie die das machen, oder finde ich das schlecht? Also insofern auch das, solche Sachen sind von der Meinungsfreiheit gedeckt, auch Tatsachenbehauptungen grundsätzlich. Ne? Und es ist halt nur so, dass bei Tatsachenbehauptungen noch Differenzierung innerhalb gibt. Deswegen wird halt abgegrenzt zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit wird halt typischerweise gesagt, also die Meinungen, die sind weder wahr noch falsch, und Tatsachenbehauptungen sind dem Beweis zugänglich, die sind entweder wahr oder falsch. Mhm. So, und das Bundesverfassungsgericht sagt auch, die unrichtige Information ist kein schützenswertes Gut. Mhm. Ne? Weil der Sinn ist natürlich, wenn man jetzt in der Demokratie, der Bürger soll sich ja frei seine Meinung bilden, und die zu der Meinungsbildung, zu einer guten Meinungsbildung, zur richtigen Meinungsbildung trägt natürlich nicht dabei, wenn unrichtige Informationen kursieren. Ne? Mhm. So, das klingt ja erstmal ganz einfach, ne? So, aber es ist halt komplizierter. Und selbst die Bundesregierung schafft es nicht, da richtig abzugrenzen in diesem Bereich. Und also es gab jetzt letztes Jahr gab es zwei berühmte Beispiele. Seine Beispiele war, da hatte der Journalist Julian Reichelt gesagt, die Bundesregierung zahlt in den letzten 2 Jahren oder zahlt für 2 Jahre 370 Millionen Euro an die Taliban. Mhm. So, da hat die Bundesregierung gesagt, das ist eine falsche Tatsachenbehauptung hat den abgemahnt. Ne? Und der Fall ging halt bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und weil, was war beim Julian Reichelt? Der hat halt noch weiteren Kontext geliefert. Der hat halt schon noch geschrieben, das war zwar so die Überschrift, mhm, aber aus dem Kontext ergab sich, dass dass halt Entwicklungshilfe an Afghanistan gezahlt wurde. Ne? Und das war quasi seine Kritik an der Bundesregierung. Es wird zwar an Afghanistan bezahlt, aber letztendlich können diese Mittel aber auch an die Taliban gelangen. Und dass er das so kritisiert hat. Ne? So hat das Bundesverfassungsgericht gesehen. Also es kommt halt auf den Kontext an. Ne? Also ich glaube, wenn man die einzelne Aussage haben würde, dann könnte man schon sagen, ja, ist vielleicht eine falsche Tatsachenbehauptung, vielleicht kann man sich da nicht auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit berufen. Aber wenn Kontext geliefert wird, aus dem sich eigentlich ergibt, was ist richtig oder falsch, dann ist das halt anders zu sehen. Und das war jetzt keine neue Rechtsprechung. Das waren die normalen Grundsätze, wie die das Bundesverfassungsgericht anwendet. Und dann ging die Bundesregierung, also in dem Fall das Entwicklungsministerium, ging dann hin in einer Presseerklärung und sagte sogar, ja, die ziehen eine andere Trennlinie, was Tatsachenäußerung und Meinungsäußerung anbetrifft. Und dann denkt man sich so, ja, also erkennen jetzt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Also eine andere Linie als die Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht.
Genau. Aha. Ja, weil das hatte erst zu der Abmahnung geführt, weil die selber nicht verstehen anscheinend oder nicht verstehen wollen, was ist zulässige Meinungsäußerung im Sinne des Grundgesetzes und was fällt halt nicht mehr in den Schutzbereich. Mhm. Und ein anderer Fall war...
Und hat der Julian Reichelt dann Recht bekommen oder nicht?
Ja, der hat vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen.
Also er darf das sagen?
Ja, der durfte das sagen, genau. Okay. Und ein zweiter Fall, der lustigerweise dieselben Gerichte betraf, also war hier in Berlin, Landgericht Berlin und Kammergericht, da ging es um, der Hintergrund war die Betreiberin eines Fitnessstudios, die hat eine Transfrau mit männlichen Geschlechtsmerkmalen, wollte die dort nicht trainieren lassen. Ne? Also die Inhaber, wohlgemerkt, war ein Frauenfitnessstudio, ist vielleicht wichtig zu erwähnen. Mhm. Ne? Es war ein Fitnessstudio für Frauen, die wollte das nicht. Und die Antidiskriminierungsstelle hat dann eine Entschädigung angeregt von 1.000 Euro oder so etwas. Und dann das Portal News, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, das hat dann darüber berichtet, mit Sätzen wie die Regierung will, dass die eine Strafe zahlen von 1.000 Euro, irgendwie so etwas. Ne? Und dann hat sich die Antidiskriminierungsstelle einmal an dem Wort Regierung gestoßen, obwohl die dem Bundesinnenministerium untergeordnet sind. Also die haben auch sogar Rechtsaussicht. Ne? Also hat auch das Gericht gesagt. Also da gab es gar keinen Anlass, sich darüber aufzuregen, dass die Regierung gesagt haben. Und haben gesagt, ja, ist ja gar kein Bußgeld. Das ist eine Entschädigung, haben die angeregt. Ne? Da hat auch das, also das war der eine Satz. Und der andere Satz, es gab insgesamt drei Sätze, die beanstandet haben. Der zweite Satz war, dass wir wollen, Frauen sollen nicht mit Männern duschen können oder irgendwie so etwas. Ne? Oder nee, Entschuldigung, Frauen sollen eine Strafe zahlen, wenn sie mit Männern duschen oder irgendwie so etwas. Mhm. Und da haben die gesagt, ja, es ging ja um die Inhaberin des Fitnessstudios, nicht generell um Frauen, halt solche Sachen. Ne? Aber da war es auch wieder so, aus dem Kontext ergab sich eigentlich, was richtig und was falsch war. Und die haben dann waren dann unterlegen in allen Gerichtsinstanzen, haben aber davon abgesehen, ans Bundesverfassungsgericht den Fall zu bringen, wahrscheinlich um eine weitere Niederlage zu vermeiden. Aber da war auch wieder so, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Ferde Attermann, hat dann auch hinterher gesagt, dass die auch zu einer anderen Bewertung kommt als das Bundesverfassungsgericht danach. Also da ist halt überhaupt gar keine Einsicht vorhanden. Und die hat sogar von Fake News geredet. Ne? Also die hat halt dann hinterher auch zulässige Meinungsäußerungen als Fake News bezeichnet. Mhm. So, und das ist natürlich ein großes Problem, wenn noch nicht mal die Bundesregierung diese Unterscheidung klar hat zwischen was ist zulässige Meinungsäußerung, weil der Bundesregierung steht halt nicht zu, zulässige Meinungsäußerung als Fake News zu bezeichnen. Die hatte halt gesagt, die wollen halt die Fakten richtig haben. Mhm. Und das hätten sie ja sagen können. Ja, wir haben nichts direkt an die Taliban natürlich gezahlt. Ne? Mhm. So hätten sie ja sagen können. Aber es hat nichts damit zu tun, dass eine zulässige Meinungsäußerung laut dem Grundgesetz war. Mhm. So, und das ist halt das eine Problem, dass die selbst Schwierigkeiten haben, was ist Meinung, was ist keine Meinung im Sinne des Grundgesetzes. Ne? Weil das ist halt teilweise auch eine schwierige Abgrenzung. Aber man muss halt von denen auch erwarten dürfen, dass die das können, weil das halt ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dann haben wir das zweite Problem bei der Desinformation ist überhaupt halt der Begriff. Mhm. Ne? Weil es ist halt so, dass wenn man den Begriff so nimmt, wie das Bundesverfassungsgericht, bewusst unwahre Tatsachen behaupten, also man könnte umgangssprachlich sagen, die Lüge. Keiner will die Lüge rechtfertigen oder so etwas. Mhm. Darum geht's auch gar nicht. Es geht aber darum, wenn diese Definition immer weiter aufgeweicht wird. Also so zum Beispiel, also einmal im Koalitionsvertrag zum Beispiel, da wird ja nicht von bewusst unwahrer Tatsachenbehauptung geredet, die haben einen anderen Begriff. Und dann haben die aber noch drei andere Begriffe dafür. Die reden von Desinformation, von Fake News und von Informationsmanipulation. Mhm. Also wir haben vier Begriffe eigentlich für die mutmaßlich selbe Sache. Man weiß aber nicht, ob das so ist. Also wenn die zwei Begriffe nehmen, so wie Desinformation und Fake News, wäre jetzt meine Frage, was ist denn jetzt für die der Unterschied? Und was ist der Unterschied zwischen Fake News, Desinformation und Informationsmanipulation? Warum nehmen die drei Begriffe? Stehen die jetzt für dasselbe oder stehen die für was anderes? Und wenn ja, was sind die Unterschiede? So und es geht halt noch weiter. Wir haben den Digital Services Act, der soll ja Desinformation auch bekämpfen, also einerseits rechtswidrige Inhalte wie Hasskriminalität und insbesondere auch Desinformation. Und Desinformation ist ja kein definierter Begriff bislang. Und es gibt halt einen EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation. Da haben dann unterschrieben so die großen Anbieter, ne? Facebook, Google, TikTok und so weiter, X nicht. Und die haben sich auf einen Desinformationsbegriff aber geeinigt, auf einen definierten Desinformationsbegriff. Und normalerweise ist es so, ist auch auf der Seite der Bundesregierung, der Unterschied zwischen der bloßen Falschinformation, die halt immer mal passieren kann, und der Desinformation ist die Absicht, die dahinter steht. Mhm. also die Absicht zu täuschen oder zu manipulieren oder die Absicht, etwas Falsches zu sagen. Also wenn man das so interpretieren würde, dann wäre es ja so, wie das Bundesverfassungsgericht sagt. Ne? Das wäre die Lüge, die bewusst unwahre Tatsachenbehauptung. So, jetzt bei dem Desinformationsbegriff in diesem EU-Verhaltenskodex steht halt drin, dass nicht, also steht, Desinformation ist Desinformation, Desinformation ist Fehlinformation, Desinformation ist, was steht da, Informationsbeeinflussungsoperationen, mhm. Und noch das vierte ist die Einmischung ausländischer Akteure in den Informationsraum. Ne? Also warum ausländisch? Ne? Können inländische, also das macht ja allein schon keinen Sinn. Mhm. Und es ist halt klar, dass es erweitert wird. Ne? Also weil wenn man sagt Desinformation, ist Desinformation und darüber hinaus noch drei andere Begriffe, dann ist halt klar, dass wir nicht mehr über das reden, was das Bundesverfassungsgericht außerhalb des Schutzbereichs der Meinungsfreiheit sieht, sondern dass da jetzt ganz viel noch verboten in Anführungszeichen sein soll. Und gleichzeitig wird auch noch die irreführende Information der Falschinformation gleichgestellt. Und gerade diese Formulierung irreführende Information öffnet natürlich Tür und Tor für Interpretation. Ne? Also was irreführend ist, das liegt ja im Auge des Betrachters. Mhm. Ne? Also da hat ja jeder eine andere Meinung, würde ich sagen. Und interessant ist in dem Zusammenhang, dass darauf angesprochen, weil es gab ja viel Kritik in Bezug auf den Koalitionsvertrag, da wurde gesprochen, kommt jetzt das Wahrheitsministerium, kommt das Lügenverbot und so weiter. Und was man halt sagen muss zum Lügenverbot, Lügen, auch wenn man sagt, es fällt nicht unter die Meinungsfreiheit, heißt es nicht, dass es verboten ist. Ne? Also es gibt ja noch die allgemeine Handlungsfreiheit. Also manche lügen ja auch aus Höflichkeit oder aus bestimmten Gründen. Also man liest ja immer ab und zu, dass ein Mensch kaum durchs Leben gehen kann, ohne zu lügen. Also wenn ein Familienmitglied, sie fragt, oh, ist der Kuchen lecker? Sie fanden ihn gar nicht lecker. Was sagen sie dann? Sagen sie dann die Wahrheit oder lügen sie? Also es gibt ja schon so einfache Beispiele. Und Politiker sind ja auch oft in Situationen, wo einfach gelogen wird. Das ist ja jetzt kein Geheimnis oder man wagt sich da jetzt auch nicht sehr weit vor, wenn man sagt, Politiker lügen ab und an bis regelmäßig. Mhm. Und gibt's ja auch übrigens zahlreiche Beispiele in dem Buch, wo ich dann auch darlege, dass da gelogen wird. Und und wenn wir jetzt zum Beispiel die Irreführung haben, das wird ja jetzt benutzt. Ne? Die haben ja auch gesagt, das sollen die Landesmedienanstalten machen oder die Medienaufsicht soll quasi entscheiden müssen, was also gegen diese Informationsmanipulation vorgehen. Mhm. Und ja, und wenn dann so Begriffe auftauchen wie irreführende Informationen, unseriöser Journalismus, schlechter Journalismus, ja, also da wird ja wirklich Vorschub geleistet, dass man da immer dann reinpackt, was man möchte. Also und auffällig ist dann halt auch noch so Beispiele aufkommen, wie der Fall da mit Multipolar, da hat ja die Medienaufsicht einige Fragen gestellt und in anderen Fällen nehmen die dann irgendwie Bearbeitungsgebühren pro Frage 800 Euro oder irgendwie sowas. Und es ist auch klar, dass dann so kleine Portale damit in die Knie gezwungen werden können. Und bei einer Sache, da hat der Multipolar geschrieben, dass, also die haben eigentlich eine Interpretation, so habe ich das zumindest verstanden, eine Interpretation gemacht damals der RKI-Protokolle, dass die erstmalige Risikohochstufung von hoch auf sehr hoch, dass die politisch motiviert war. Mhm. Und deswegen wurden die behelligt von der Medienaufsicht, obwohl die aber auch den Kontext offengelegt haben, warum die zu dieser Interpretation gekommen sind und so weiter. Also ich wüsste jetzt nicht, was daran unseriös sein soll. Wäre aber auch egal im Sinne der Meinungsfreiheit. Auf jeden Fall hat dann die Medienaufsicht gesagt, der soll sich erklären, das seien irreführende Informationen. Nur ist halt so, hinterher hat der Lars Schade da bei diesem Prozess vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück.
Also der ehemalige Vizepräsident, jetziger RKI-Präsident.
Genau, ja. Der hat gesagt, dass diese Entscheidung eine Management-Entscheidung war. Und Management-Entscheidung heißt ja politische Entscheidung, ist ja keine wissenschaftliche Entscheidung. Mhm. Insofern sieht man halt, dass selbst die wahre Information wird dann halt als irreführend bezeichnet und damit in den Bereich der Desinformation gerückt oder kann gerückt werden. Und lustiges Beispiel ist ja auch in meinem Buch, was heißt lustig, aber zu welchen Stilblüten das kommt. Es gibt ein Video der Bundestagsfraktion der Grünen zum Thema Desinformation. Und dann sagt die, ich weiß jetzt nicht mehr die Funktion, auf jeden Fall ist eine Innenpolitikerin der Grünen, Irene Mihalic heißt sie, die sagt, da ging es um die Taurus-Abhöraffäre. Ne? Mhm. War ja damals so, dass Russland quasi abgehört hat, nämlich jetzt zwei deutschen Bundeswehrleute, die gesagt haben, dass sie Taurus-Raketen vielleicht einsetzen wollen in der Ukraine. Mhm. Und das war ja noch ganz früh, ne? Jetzt ist es ja gang und gäbe das Thema, aber damals war es noch ein Skandal, dass überhaupt darüber geredet wird. Und das wurde halt veröffentlicht, das wurde erst über russische Sender wie Russia Today oder so etwas. Und dann hat sie gesagt, hat sie diese Sache als Desinformation bezeichnet. Und dann hat sie auch gesagt, dass da sieht man, dass das nicht unbedingt was mit Fake News zu tun hat, sondern dass es diese desinformierende Wirkung. Aber wo ist da die Desinformation? Das ist eine wahre Tatsache. Es ist auch unbestritten, dass das passiert ist. Und so werden halt auch wahre Tatsachenbehauptungen, die natürlich unstreitig zulässig sind in einer Demokratie, als Desinformation bezeichnet. Und insofern muss man immer genau hingucken, wenn jemand heutzutage von Desinformation spricht, meint er jetzt das, was das Bundesverfassungsgericht sagt, ist die Lüge, oder meint er einfach irgendwelche unliebsamen Meinungen? Und das weiß man heutzutage nicht mehr, wenn Politiker darüber sprechen, wenn die das Wort Desinformation benutzen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn die keine klare Sprache benutzen und wenn die quasi verwischen, was wirklich hinter den Begriffen steht, die sie benutzen.
Ich würde jetzt immer denken, warum gibt es überhaupt diese ganzen neuen Begriffe? Also ich würde dahinter erstmal sowieso eine komische Absicht vermuten, weil wir haben ja anscheinend eine Rechtsprechung und wir haben sozusagen Gesetze, die, wie Sie ja sagen, bewusst unwahre Tatsachen, kann man angehen, kann man bestreiten und jetzt kommt diese ganze Armade an Begriffen, die, wie Sie ja jetzt beschreiben, eher also nicht eindeutig definiert sind und damit ja per se Missbrauchspotenzial mit sich bringen, weil wenn ich die Machtmöglichkeiten hätte oder habe, kann ich ja mit diesen Begriffen gegen mir nicht angenehme Äußerungen vorgehen. Also ich hätte per se ein Grundmisstrauen gegen jemanden, der mit neuen Begriffen kommt, um zu sagen, was ich jetzt sagen darf oder nicht. Aber wahrscheinlich, also genau, also das ist jetzt nur mein eigenes Misstrauen. Ja. Vor allen Dingen jetzt, ich habe Ihnen jetzt zugehört mit der Irreführung und dachte mir, ja Wahnsinn, was durften wir uns die letzten 5 Jahre für irreführende Aussagen anhören? Ja. Also schützt dich und andere, die Impfung rettet uns alle. Also
sie verbleibt nur wenige Tage im Körper.
Also alles eindeutig falsch, sogar teilweise nicht nur nicht wissentlich falsch, sondern vielleicht sogar wissentlich falsch. Und dann wiederum zu kommen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt gegen Irreführung vorgehen, wirkt schon absurd aus meiner Perspektive.
Ja, man muss ja nicht irreführen, man kann ja auch sogar Desinformation sagen. Also wenn die Bundesregierung sagt, sie wollen gegen Desinformation vorgehen und der Lauterbach ist immer noch Minister, ist ja irgendwie ein bisschen albern. Ne? Also ich meine, der hat ja selber zugegeben, dass er gelogen hat. Ne? Wenn er gesagt hat, er wusste die ganze Zeit, dass die nicht nebenwirkungsfrei war, da hätte er selber nicht dran geglaubt. Da hat er das ja sogar zugegeben. Also insofern. Und wenn heutzutage natürlich Politiker, die zugeben, dass sie in einer sehr wichtigen Angelegenheit gelogen haben, die zu körperlichen Eingriffen geführt haben der Leute, wenn da überhaupt nichts mehr passiert, kein Aufschrei kein großer Aufschrei in den reichweitenstarken Medien, auch mal ab und an ein Politiker vielleicht, wahrscheinlich Kubicki hat was dazu gesagt, aber ansonsten war da ja kein großer Aufschrei, die irgendeinen Rücktritt oder sonst was gefordert haben. Und wenn das jetzt, das ist natürlich ein großes Problem, ne? Wenn jetzt Politiker ungestraft selber Desinformation bestreiten, während die aber Desinformation bekämpfen wollen. Ne? Also weiß nicht, manchmal habe ich so den Eindruck, die wollen ein Monopol auf Desinformation haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber das ist nur manchmal der Gedanke, der mir dann mal bisweilen dann gekommen ist.
Ich fand noch ein Thema ganz relevant, das war ja auch ein bisschen in den Medien. Es geht eigentlich um die Finanzierung von sogenannten NGOs mit Steuergeldern. Und Ich sag vielleicht mal einen Fall, der mir persönlich bekannt ist, und dann höre ich gerne mal Ihre Ausführungen dazu. Sie haben dazu auch ein wichtiges Kapitel. Also ich hatte davon wenig Ahnung, bis ich mich damit beschäftigt habe, bis ich persönlich betroffen war und von einer wissenschaftlichen Arbeit erfahren habe, die von einer NGO mitgestaltet und auch sozusagen weitreichend stark veröffentlicht wurde und die wiederum mich beinhaltete, auf also absurde Art und Weise mit Sachen in Verbindung brachte, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe faktisch. Aber was dann auffällig war, ich habe halt die Regierungshandeln kritisiert. Und deswegen stehe ich da plötzlich da drin. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Und habe dann rausgefunden, dass diese NGO 200.000 Euro im Jahr bekam von einem Demokratie-Leben-Projekt, was ich vorher auch nicht kannte, und persönlich sozusagen betroffen war. Und vorher war das für mich so eine abstrakte Metadiskussion und dachte ich, ah, okay, so läuft's. Also die kriegen Geld für etwas, die sollten da irgendwie extreme Sachen finden. Wenn ich Geld für was kriege, was ich finden soll, finde ich das dann natürlich auch, egal ob es jetzt wirklich fundiert ist oder nicht. Und zufällig kommen jetzt da Leute rein, die Regierungskritik äußern. Und da war für mich dann klar, ja, das ist jetzt nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass hier irgendein Zusammenhang besteht. Also vielleicht können Sie mal beschreiben, wie funktioniert das? Weil das ist ja wie so ein Demokratievorhof, der da irgendwie mitverwaltet wird durch Regierungsgelder, oder?
Ja, also um mal jetzt von der Theorie, so wie das Bundesverfassungsgericht auch das beschreibt. Mhm. Also die Meinungsbildung des Bürgers, die soll oder ja, muss kann man nicht sagen, aber die sollte möglichst staatsfrei erfolgen. Die Willensbildung soll staatsfrei sein. Also wenn wir jetzt uns unterhalten und unseren Willen bilden oder uns mit anderen unterhalten, dann soll der Staat da nicht irgendwie reinfummeln und sagen, was unsere Meinung sein soll oder so. So und also die Willensbildung muss staatsfrei sein und die mündet dann, nachdem wir unseren Willen gebildet haben, dann ist die nächste Wahl und die mündet dann in einer Wahlentscheidung. Und und dann wird eine Partei gewählt oder bestimmte Parteien und die bilden dann hinterher eine Koalition oder die Regierung oder was auch immer, ne, auf Landes- oder Bundesebene. So und das Bild, was das Bundesverfassungsgericht verwendet, ist, dass die Willensbildung, die muss immer von unten nach oben passieren, also vom Bürger zum Staat und nicht umgekehrt. Ne? So und das macht natürlich auch Sinn, weil der Staat in dem Sinne oder die Regierung, die sind ja nur für eine bestimmte Zeit gewählt. Ne? Also das Meinungsbild kann sich ja auch ändern. Ne? So und wenn jetzt aber die Regierung Steuergelder benutzt, um die Meinungsbildung quasi von oben nach unten zu gestalten, wie auch immer, dann ist das nicht im Sinne des Grundgesetzes. Das widerspricht das spricht der Vorstellung des Bundesverfassungsgerichts, wie die Meinungsbildung in Deutschland passieren muss. Mhm. Ne? So, und wenn jetzt das so ist, dass das Programm Demokratie leben, das ist ein Bundesprogramm, das gibt es seit 2015 oder so. Von 2015 bis 2023 haben die fast 1 Milliarde Euro verteilt an bestimmte Organisationen oder Projekte und so weiter. Und und an Nichtregierungsinformationen, also der Professor Degner sagt, das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Und es ist natürlich klar, bei 1 Milliarde Euro, da ist natürlich das sehr viel Geld, da stecken auch viele Jobs dahinter. Ne? Das ist auch der quasi der Hintergrund dieses Gesetzes, was noch nicht gekommen ist zum Glück, was kommen soll, Demokratiefördergesetz.
Das ist die Verlängerung von diesem Demokratieleben so ein bisschen.
Genau, das ist so ein bisschen, genau, der Demokratieleben soll quasi in Gesetzesform gegossen werden, damit die mehr Unterstützung bekommen und längere und dann quasi besser planen kommen, damit ja die Jobs da gesichert sind, könnte man auch sagen. Und es werden immer die natürlich die Schlagworte benutzt, Demokratieförderung, Vielfalt gestalten, Prävention von Extremismus. Da kann natürlich niemand was dagegen haben, so nach dem Motto. Mhm. Wenn man aber dann teilweise dann guckt, welche Beispiele existieren, die überhaupt nichts mit Demokratieförderung dann zu tun haben, wo es wirklich um ein bestimmtes Meinungsbild geht oder auch so Meldestellen, wo man bestimmte Sachen melden kann, die vielleicht unliebsame Meinungen darstellen. Also wir haben zum Beispiel also es ist, glaube ich, nicht Demokratie leben im Programm, aber zum Beispiel die Faktenchecker von Korrektiv, die kriegen Geld vom Staat, ne? Also auch in Millionenhöhe. Die sind jetzt bisher nicht aufgefallen, dass die regierungsnah die Fakten checken. Also irgendwelche Aussagen von Lauterbach, habe ich jetzt keinen Faktencheck in Erinnerung. Es gibt bei Corona ja viele Beispiele, wo vielleicht ein Faktencheck in Bezug auf die Regierung angezeigt wäre. Mhm. Und dann ist halt ja auch lustig, dass die Bundesregierung sogar noch die Faktenchecker empfiehlt, ne? Und es gibt mittlerweile ja auch sogar Gerichtsurteile, die sagen, dass schon der Begriff Faktencheck, da sind wir wieder mit dem Begriff irreführen, der kann schon täuschen.
Ah, ja.
Oftmals werden ja nicht nur Fakten gecheckt, sondern eine eigene Meinung kundgetan, der Faktenchecker. Ne? Und dann ist es halt eine Meinung getarnt als Faktencheck. Ne? Mhm. Da sind wir wieder bei dieser Abgrenzung Tatsachenbehauptung und Meinungsgrundgabe. Ne? Also da passiert unheimlich viel, ne? Weil es ist natürlich so, wenn man eine eigene Meinung als Tatsache darstellt, dann hat das natürlich eine ganz andere Wirkung. Ne? Dann ist es ja quasi in Stein gemeißelt. Man kann ja nicht gegen Tatsachen argumentieren. Mhm. Ne? Und das wird ja suggeriert durch den Begriff Faktenchecker. Und in dem Bereich sind die halt tätig. Ne? Und wenn das natürlich dann relativ viele regierungsnahe Meinungen da vertreten werden, dann wirkt das natürlich sehr stark sogar auf die Willensbildung ein. Und da haben wir ja auch ein prominentes Beispiel mit diesem Geheimplan für Deutschland. Da war es ja ungefähr, das war sogar ein ähnlicher Fall wie diese Fälle mit Reichel und Nios, die ich gerade sagte, mit den 370 Millionen Euro an die Taliban, weil die haben ja gesagt, da sind halt bestimmte Dinge passiert und da ging es um die, übergeordnete ging es ja um Migration irgendwie, ne? Und dann haben die bei Gericht gesagt, dass Korrektiv hat vor Gericht vorgetragen, die hätten in dem Treffen wäre es aber nicht gegangen, dass deutsche Staatsbürger ausreisen hätten müssen, haben die gerichtlich gesagt. Gleichzeitig im Resümee steht Masterplan in Bezug auf Deutsche, die dann quasi das Land verlassen müssen. So, das heißt, das ist eigentlich der gleiche Fall wie diese 370 Millionen Euro. Das, nur halt, dass es nicht die Überschrift ist, sondern das Resümee. Und das ging ja durch die Presse. Und die Leute, die nur diesen Satz zitiert haben, die wurden auch immer erfolgreich abgemahnt, weil das war dann wirklich eine falsche Tatsachenbehauptung. Und die arbeiten mit den gleichen Techniken also, ne? Also die sagen halt etwas eigentlich ein bisschen Falsches, aber im Kontext ergibt sich das Richtige. Und das war aber dann so irreführend, und da sind wir wieder bei dem Begriff, das war aber so irreführend, dass eine Politikerin Korrektiv vorwerfen durfte, wurde auch gerichtlich geklärt, dass Korrektiv dreckige Lügen verbreiten würden. Und das Gericht hat gesagt, ja, dieser Geheimplan für Deutschland, dieser Bericht, der erweckt so einen falschen Eindruck, dass das okay ist, dass er dann dreckige Lügen sagt.
Durfte, ne? Man so benennen sozusagen.
Genau. Mhm. Und das ist natürlich interessant, dass jetzt, also mich würde es überraschen, wenn es die Regierung hingeht zu Korrektiv und sagt, was macht ihr denn da? Ich meine, wir geben euch hier Steuergelder und dann macht ihr solche Berichte, die jetzt sogar dazu führen, dass man euch dreckige Lügen vorwerfen darf. Also wird ja nicht passieren. Stattdessen werden diese Berichte ja genutzt, um Demonstrationen gegen große Oppositionsparteien in Deutschland zu produzieren. Ne? Mhm. Und das ist halt und da hat man es jetzt auch gut gesehen bei der Bundestagswahl. Regierungsnahe Organisationen, die Geld von der Regierung bekommen, organisieren Demonstrationen gegen die größte Oppositionspartei, die CDU, vor der Wahl. Mhm. Und dann, das sind ja die Leute, die dann auch immer gegen Hass und Hetze sind und dann sagen, ganz Berlin hasst die CDU oder ganz Leipzig hasst die CDU. Also da ist ja dann auch immer so eine Doppelmoral dabei. Aber da sieht man ja halt ganz stark, dass die sehr stark auf die Meinungsbildung einwirken. Mhm. Und das, was der Staat nicht darf selber in diesem großen Maße, hat er quasi ausgelagert an die Organisation. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, weil dann die Willensbildung des Volkes nicht mehr staatsfrei ist. Mhm. So wie es intendiert ist vom Bundesverfassungsgericht.
Und lag das schon mal vom Bundesverfassungsgericht, diese Frage, ob das systemisch überhaupt erlaubt ist, so in dem Maße? musste sich damit schon mal ein Jurist beschäftigen und wirklich sagen, hey, so diese Finanzierung von NGOs, die auf die Willensbildung so einwirken, ist rechtens oder nicht? Oder kann man das überhaupt gar nicht entscheiden?
Also ich wüsste jetzt nicht, wie man rechtlich dagegen angehen könnte. Ah. Das ist eine politische Entscheidung. Ja. So wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Merz sagt, würden kein Sondervermögen aufnehmen, vor der Wahl, nach der Wahl nehmen sie es auf, irgendwie so eine Art Wahlbetrug, oder wie man es nennen möchte, verbieten, das geht halt auch nicht. Ne? Also das ist jetzt nicht recht justiziabel. Mhm. Irgendwie. Ne? Also das sind dann so Sachen, die eigentlich dann abgestraft werden müssten bei der nächsten Wahl. Mhm. Ne? Und aber es gibt auch ein Zitat von einem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Voskuhle, der hat in einem juristischen Aufsatz, den er als Mitautor geschrieben hat, kann ich ja mal auch zitieren, habe ich mir hier nämlich rausgeschrieben, es ist ein Zeichen illiberaler Demokratien, wenn Politiker in Staatsämtern die staatlichen Ressourcen, also insbesondere Steuergelder, zur Beeinflussung der Bürger nutzen. Ja, und das haben wir hier ja. Wir haben zwar nicht direkt, aber über die Bande das Organisationen gefördert werden, die regierungsnah sind. Ne? Weil Sie haben jetzt, oder haben Sie schon mal gehört von irgendeiner Organisation, die gefördert wird, die jetzt das Thema Migration so behandelt, dass das irgendwie beschränkt werden müsste? Oder die, also in der Regel werden da immer Meinungen vertreten, die regierungsnah sind. Mhm. Und das hat die CDU ja auch zu Recht aufgeregt, deswegen ja auch die 551 Fragen, weil die fanden es jetzt auch nicht so toll, dass vor der Wahl solche Demonstrationen passiert sind. Und jetzt in der Koalition mit der SPD hat sich das ja wieder ein bisschen abgemildert, weil die SPD natürlich da sehr hinterher ist. Mhm. Und das läuft halt alles unter diesen Begriffen Demokratieförderung, Stärkung der Zivilgesellschaft. Also es sind alles immer schöne Begriffe, aber eigentlich geht es darum, die Meinung der Bürger zu beeinflussen mit Steuergeldern. Und das ist, das ist schon entgegen dem Geist, was das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht sagt.
Und wir hatten auch im Vorgespräch gesagt, dass sozusagen dieses Wording davon immer so schön klingt, dass es eigentlich fast schon ein Affront wäre, sich dagegen zu wehren oder zu sagen, ich kritisiere das, weil man würde sofort sagen, ja, was willst du, keine Demokratie oder nicht?
Genau,
aber
ja.
Bei näherem Betrachten oder auch in meinem Fall zum Beispiel oder die Beispiele, die Sie nennen, ist halt das Bild nicht mehr so eindeutig im Sinne von Demokratieförderung. Ein Aspekt des Buches, den ich interessant fand, den ich so auch nicht kannte, Sie schreiben von einem sogenannten Chilling-Effekt. Mhm. Chilling-Effekt. Können Sie beschreiben, was das ist? Was ist der Chilling-Effekt und wie funktioniert der?
Also der Chilling-Effekt, das ist quasi der freiwillige Verzicht auf die Ausübung des in dem Fall legitimen Grundrechts auf Meinungsfreiheit, weil man halt befürchtet, dass da irgendwelche negative Auswirkungen verbunden sind. Also eigentlich genau das, was die Umfrage sagt. Ne? Also wenn jetzt ein sehr großer Teil der Bevölkerung nicht mehr frei heraus die Meinung sagt, aus Befürchtung für irgendwelche negativen Konsequenzen, ist das genau dieser Chilling-Effekt. Ne? Weil das ist ja immer, was gesagt wird. Ja, hier in Deutschland, wir haben doch Meinungsfreiheit, steht doch im Grundgesetz. Mhm. Kannst doch alles sagen. Manchmal wird dann auch so hinzugefügt, muss halt dann die Konsequenzen tragen. Mhm. Ne? Wenn aber die Konsequenzen sind, dass man eventuell seinen Job verliert, dass man sein Bankkonto gekündigt wird, dass man mit bestimmten Begriffen belegt wird, die sehr negativ sind, dann überlegt man sich halt, ob man jetzt von seinem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch macht. Ne? Und insofern, es hat halt verschiedene Facetten. Also zum Beispiel, wenn man denn jetzt die Straftatbestände, die Strafgesetze ausgeweitet werden, ne? Weil es gibt ja auch Strafgesetze, die mit der Meinungsfreiheit in Konflikt geraten. Ne? Also es gab natürlich welche, die schon immer da waren, aber die nehmen halt zu. Ne? Also zum Beispiel Volksverhetzung, der Tatbestand, der war früher vorbehalten, quasi Nazis, die hart das NS-Regime verherrlicht haben. Mhm. So, also das hatte früher eigentlich gar keine große Bedeutung in der Praxis, dieser Tatbestand. Und der wurde jetzt ja mehrfach geändert, zuletzt 2022, glaube ich. Und mittlerweile ja, kommt das immer mehr ein bisschen in die Alltagssprache rein. Also selbst so Leute, die jetzt, ja, und wenn man das liest, ist es auch wirklich unschön. Also mir macht das auch keinen Spaß. Ich würde mich auch nie so ausdrücken. Aber es wird trotzdem teilweise so ein Wording verwendet, wie es ja Leute, die sich nicht haben impfen lassen wollen, ertragen mussten während der Corona-Pandemie, wo nichts passiert ist. Ne?
Also der Blinddarm der Gesellschaft.
Blinddarm der Gesellschaft, Pack, Affen, asozial, Sozialschädling. Also wenn sie das in einem anderen politischen Kontext heutzutage benutzen, dann haben sie ganz schnell ein Verfahren wegen Volksverhetzung. Ne? Das ja ist halt die Frage. Ne? Aber es geht jetzt nur darum, den Effekt zu beschreiben. Ne? Mhm. Weil wenn ich jetzt dann natürlich befürchte, wenn ich das und das sage, kriege ich ein Strafverfahren, dann führt das natürlich dazu, dass ich mir überlege, ob ich dann überhaupt was dazu sage. Ja. Weil manche Menschen die haben auch das Bedürfnis, sich pointierter, sag ich mal, auszudrücken. Oder können sich auch vielleicht gar nicht so ausdrücken, dass man auf jeden Fall eine Beleidigung vermeidet. Ne? Das ist ja auch, also manche Leute wissen genau, wie man das natürlich vermeidet. Und Amnesty International spricht das auch an, diese Chilling-Effekts. Ne? Also gerade bei Versammlungen, wenn jetzt da zum Beispiel eine Gesichtserkennung ist, eine biometrische Gesichtserkennung. Das ist ja, glaube ich, sogar auch geplant, das ein bisschen auszuweiten mittlerweile. Da gab es einen Beschluss im Oktober 2024. Also es wird auch ausgeweitet. Oder Videoüberwachung oder Bodycams der Polizisten bei Demonstrationen oder werden irgendwie Namen registriert oder irgendwie so etwas. Das führt alles dazu, dass man vielleicht da gar keine Lust mehr hat, dann zur Demonstration zu gehen und quasi seine Meinung kollektiv mit den anderen auszudrücken. Ne? Also das sind alles viele kleine Maßnahmen, die dazu führen können, dass man einfach auf seine Grundrechte verzichtet. Mhm. Ne? Und
ein ganz großes Problem ist ja das Thema Israel, Palästina, Gaza.
Also da haben wir Einreiseverbote von Leuten, die bisher nicht aufgefallen sind, dass die irgendwelche nah an der Grenze der Meinungsfreiheit agieren. Mhm. Wir haben die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten Gebiete Palästinas, die hier reden will, wo dann unheimlich große Polizeipräsenz aufgefahren wird und auch verhindert wird, dass sie überhaupt redet.
Und während der Veranstaltung die Polizisten im Raum stehen und zuhören.
Ja, und das sind diese Chilling-Effekte. Mhm. Ne? Und es ist mittlerweile sogar auch so, und das wird auch von Wissenschaftlern angesprochen. Also ein Völkerrechtler, Dr. Kai Ambos, der sagt ja auch so, die Leute laufen ja mittlerweile mit einer Schere im Kopf um. Mhm. Ja, also Medienschaffende schreiben nicht mehr frei über dieses Thema, weil die sich immer überlegen, ja, wenn ich das und das schreibe, hat das aber vielleicht die und die Konsequenzen oder will ich meinen Job los oder sonst was. Ne? Also wir haben ja diesen Fall in Berlin auch, da gab es so eine Demo, glaube ich, in der FU Berlin. Und die wurde ganz schnell aufgelöst durch Polizeipräsenz. Und dann gab es einen Brief von 100 Wissenschaftlern, die das kritisiert haben. Und dann hat das, ich glaube auch Entwicklungsministerium, ist auch egal, oder nee, Entschuldigung, Bildungsministerium natürlich, in Berlin gesagt, oder wollten irgendwie, oder haben davon gesprochen, die Fördermittel zu streichen.
Von den Unterzeichnern.
Von den Unterzeichnern. Und auch strafrechtliche Sachen sollte man prüfen. Und also wenn das dazu führt, irgendwie 100 Wissenschaftler schreiben einen Brief innerhalb der Grenzen der Meinungsfreiheit und dann überlegen irgendwelche Politiker, die an der Regierung sind, also überhaupt auf die Idee zu kommen. Das muss man erstmal auf die Idee kommen. Also das hat ja nichts mehr mit Rechtsstaat und Meinungsfreiheit und Grundgesetz zu tun. Das ist ja ganz weit weg davon. Ne? Und der Professor Ambos hat das auch angesprochen, dass solche Sachen auch international im Ausland für Entsetzen sorgen. Und und wenn wir sogar dabei sind, in letzter Zeit haben wir ja auch Furore im Ausland in Bezug auf die Meinungsfreiheit, wegen dieser ganzen Fälle Schwachkopf und diese Memes und so weiter.
Das wollte ich auch noch wissen. Es gab ja diesen Mann, dessen Haus durchsucht wurde, weil er Herrn Habeck irgendein Meme geteilt hat mit Schwachkopf und Herr Habeck als Bild, was ich weiß nicht, war für mich völlig irrelevant. Oder also, wie kann es jetzt überhaupt sein? Wie kann irgendein Staatsanwalt sozusagen da mitgehen und sagen, der Mann braucht jetzt irgendwie eine Hausdurchsuchung oder eine Anzeige oder wie geht denn sowas?
Ja, also eigentlich Also es war ja so, das war dieses Schwarzkopf-Logo.
Ja.
Und da gibt es so eine Reihe, also es ist ja diese Haarpflegeprodukte-Marke. Mhm. Und das, ja, es gibt ja diesen Kopf, schwarz, also Marke heißt Schwarzkopf, das heißt ein Kopf, das Logo. Mhm. Und dann hatten die so eine Reihe Professional, ne, Schwarzkopf Professional. Und das Meme war, dass halt der Kopf, die Silhouette dann war vom Habeck. Und stand, war nicht Schwarzkopf, sondern Schwachkopf. Und dann war halt das Bild Schwachkopf Professional. Mhm. Ne? So, und das hatte nicht derjenige erstellt, sondern das nur geteilt. Und ja, und der, soweit ich, genau, und dann wurde der Robert Habeck gefragt, soll das zur Anzeige gebracht werden? Das ist unterschrieben. Ja, möchte der, soweit ich weiß. Und dann hat, dann gab's, ja, Staatsanwaltschaft hat dann Verfahren eingeleitet und wollte auch eine Hausdurchsuchung und das ist sogar ja noch schlimmer, dann hat ein Richter quasi das zugelassen, dass da eine Hausdurchsuchung stattfindet. Und ja, und das ist ja, also da sieht man es halt ja ganz krass, dieser Chilling-Effekt. Hm. Weil wenn man wegen so, also ich habe jetzt vor ungefähr 20 Jahren habe ich meine Jura-Examina gemacht. Ne? Und Hausdurchsuchungen, also seit ich Jura praktiziere, Hausdurchsuchungen waren eigentlich immer nur bei schwerer und schwerster Kriminalität. Ne? Weil es gibt ja auch das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung.
Ja.
Das ist ja auch ein wichtiges Grundrecht. Und wenn jetzt wegen solcher Lappalien, also das ist, wenn es überhaupt eine Straftat ist, wahrscheinlich ist es keine.
Was soll das denn für eine Straftat sein eigentlich überhaupt?
Ja, Beleidigung. Ne?
Schwachkopf?
Ja.
Ah, okay. Mhm.
Und ja, ist ja so eine Art von Herabwürdigung und so weiter, ne? Ja. Aber es ist natürlich so, bei Politikern ist es ja meistens so, dass es immer eine Art von Sachgrund gibt. Ne? Also gerade Habeck hat sich als Wirtschaftsminister jetzt nicht so glücklich geäußert, was jetzt dann dazu führte, dass viele ja Schlüsse auf seine fehlende Fachkompetenz gezogen haben. Ja. Insofern gibt es ja sogar also es ist halt immer unterschiedlich auch zu bewerten bei Beleidigung. Ist es völlig grundlos? Also geht man einfach zu jemandem hin und sagt Schwachkopf oder hat der irgendwas gemacht und deswegen sagt man irgendwie Schwachkopf. So, und aber hier ist ja sogar auch so, also das ist ja Bagatellkriminalität, wenn überhaupt. Ne? Also wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann ist es absolute, die niedrigste Form von Kriminalität, die man sich überhaupt vorstellen kann. Normalerweise wird sowas eingestellt. Weil eigentlich sollten die was Besseres zu tun haben, die Behörden, als sowas zu verfolgen. So, wenn aber noch eine Hausdurchsuchung kommt, also selbst wenn eine Strafe da verhängt würde, ist das eine sehr niedrige Geldstrafe. Ne? Also, so, und jetzt ist ja so, wenn eine Hausdurchsuchung ist, ist diese Hausdurchsuchung ist ja eine viel stärkere Strafe als diese mögliche Geldstrafe. Also da werden ja schon so Fakten geschaffen, die viel schlimmer sind, als das, was normalerweise drohen würde. Und man muss ja auch sagen, ja, was wollen die denn da finden? Also, dass er das geteilt hat, also man kann sich halt eigentlich nur vorstellen, dass es entweder zur Einschüchterung des Bürgers ist oder die wollen irgendwelche Zufallsfunde finden, mit denen dann weitere Anklage erheben können. Und jetzt ist auch so, ich glaube, die haben es sogar auch zurückgezogen oder es wurde freigesprochen oder so. Also insofern, wenn dann diese Fälle, wo Strafverfahren eingeleitet werden wegen Lappalien, die dann nicht zu einer Verurteilung führen und die im Bereich der Meinungsfreiheit gehen, die führen zu diesen Chilling-Effekt, ne? Weil dann nimmt man den Leuten natürlich die Lust, auch Politiker durch den Kakao zu ziehen. Ne? Weil, also für mich ist das eine Art durch den Kakao ziehen. Ich fand es auch persönlich lustig, ehrlich gesagt.
Also für mich ist es irgendwie total Standard, dass man die Machthabenden sozusagen auf humoristische Art und Weise kritisiert oder ihre verfehlte Politik benennt. Als ich das gesehen habe, dachte ich wirklich, ich bin im falschen Film. Ich hätte niemals gedacht, dass es möglich ist, deshalb eine Hausdurchsuchung durchzubekommen. Es muss ja jemand unterschrieben haben. Aber gut, anscheinend ist es, für mich ist es eindeutig so, dass man dadurch Angst bekommt. Ich habe es jedenfalls selber gemerkt. Ich habe mir manchmal überlegt, ist es jetzt hier schon vielleicht kriminell? Und dachte, wo bin ich eigentlich gelandet?
Ja, und das Ausland sieht es ja genauso, so was man so gehört hat. Ne? Also die sind ja entsetzt, was hier teilweise anscheinend in Deutschland möglich ist an Strafverfolgung.
Und jetzt, ist natürlich ein großer Bereich, aber man bräuchte ja jetzt im Prinzip eigentlich einen Staatsanwalt oder Staatsanwaltschaften, die da so regierungsfern, kritisch unabhängig sind, dass die merken, hey Leute, das ist hier fernab von Meinungsfreiheit, also von diesem Schutz der Meinungsfreiheit. Ihr missbraucht eigentlich eure Kompetenzen hier. Sehen Sie das? Sehen Sie, dass wir Staatsanwälte haben, die sagen, die da irgendwann Riegel vorschieben und sagen, also das ist Meinungsfreiheit, ich mache jetzt hier keine Hausdurchsuchung? Oder ist eher die Tendenz, die ich jetzt annehmen würde, ich traue mich jetzt hier nicht zu intervenieren und zu sagen, das ist unverhältnismäßig, das mache ich nicht mit?
Also jetzt im Bezug auf die Staatsanwaltschaft tue ich mich da schwer, irgendwelche Aussagen zu treffen, weil es gibt wahrscheinlich wie überall immer solche und solche. Die einen finden das total abwegig und die einen finden das ganz toll, weil das ja überhand nimmt mit der Politikerbeleidigung und so weiter und so fort. Dabei finde ich das, um nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen, ich finde das ja ganz interessant, dass diese Art von Politikerbeleidigung bei Lappalien, also natürlich, es gibt natürlich auch, ich will jetzt nicht negieren, dass es auch wirklich schlimme Fälle gibt. Ne? Also damals diese Künast-Geschichten, das war ja wirklich schlimm. Ne? Aber es ist so, wenn die Politiker selber auch gar keine Vorbilder sind, was das angeht. Also was da teilweise kommt. Also war es nach der Wahl. Da saßen der Klingbeil und die Weidel im Fernsehstudio. Und der Klingbeil hat persönlich zur Weidel gesagt, sei ein Nazi.
Mhm, stimmt.
Und das sogar noch auf Nachfrage wiederholt. So. Und dann gibt's ja diesen Tatbestand der Politikerbeleidigung. Der wird ja auch meines Erachtens zu Recht kritisiert, ne, weil warum sollen die anders behandelt werden als andere Leute? Dann wird immer da gesagt, ja, das schränkt die quasi deren politische Tätigkeit ein. Und das ist aber auch ein Tatbestandsmerkmal, dass quasi diese politische Tätigkeit eingeschränkt werden muss. So, und jetzt haben wir ja dieses Klingbeil-Beispiel. Nämlich bei solchen Sachen braucht man nämlich dann noch nicht mal einen Strafantrag. Wir haben ja dieses Klingbeil-Beispiel. Was soll denn noch schlimmer sein als ein Politiker, der öffentlich als Nazis in einer der reichweitenstärksten Sendungen zu bezeichnen. Und das kann man sich ja eigentlich nur, das wurden ja noch nicht mal Ermittlungen eingeleitet, irgendwie ein Anfangsverdacht oder sonst was. Also soweit ich weiß, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Und dann drängt sich natürlich die Vermutung auf, und zum Beispiel der Professor Böhmenester schreibt ja auch darüber, dass Staatsanwaltschaften, die sind halt weisungsabhängig. Ne? Also selbst wenn jetzt ich als Staatsanwaltschaft das Quatsch finde, jetzt den Einzelfall zu verfolgen, weil ich denke, es ist nicht relevant. Wenn der Chef sagt oder wenn der vielleicht vom Minister oder vielleicht sagen es auch nicht direkt, man weiß das ja immer nicht. Ne? Mhm. Dann kann man dem ja auch keinen Vorwurf machen. Es sei denn, er sagt, ja, mache ich nicht mehr mit, kündige ich meinen Job. Ne? Und dass so etwas passiert, das weiß ich sogar aus eigener Erfahrung, nicht jetzt bei der Staatsanwaltschaft, sondern ich bin ja auch im Steuerrecht tätig und ich versuche ja dann immer so Informationen bei Gesprächen mit der Finanzverwaltung zu erhalten, weil manche Sachen sind einfach komisch, die da passieren. Und dann hat mir dann eine auch gesagt, so eine, wahrscheinlich ist es ja auch in den letzten Jahren gewesen, ihrer Tätigkeit, dass es Anweisungen gibt vom Landesfinanzministerium, dann NRW, das gewisse Sache, also Steuerstundung soll nicht gemacht werden und solche Sachen. Ne? Und das ist ja völlig rechtswidrig. Ne? Man muss ja in jedem Einzelfall gucken, macht man Stundung oder nicht. So eine generelle Anweisung quasi, wir machen keine Stundung.
Was ist eine Stundung?
Stundung, dass sie quasi ihre Steuerschuld erst später zahlen müssen, nicht sofort. Hm. Ne? Und da gab es halt dann so eine Anweisung. Das sind ja eigentlich offizielle Anweisungen, aber es gibt halt solche Dinge, die inoffiziell passieren. Ne? Weil ich bin nämlich darauf gekommen, weil damals war es so, das ging um ein Steuerstrafverfahren und um ein Steuerverfahren. Und die haben Bedingungen gemacht zur Einstellung des Strafverfahrens, dass man das Steuerverfahren beendet. Und das war total rechtswidrig. Und das stand im offiziellen Schreiben des Finanzamts. Und dann habe ich dann gefragt, warum verknüpft ihr das denn? Das sind völlig zwei verschiedene Verfahren, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil es sind ja auch ganz andere Voraussetzungen. Im Strafverfahren gilt ja der Zweifelsgrundsatz, ganz andere Beweislastgrundsätze als im normalen Steuerverfahren. Ne? Also das kann man überhaupt nicht vermischen. Und anlässlich dieser Nachfrage wurde mir dann erzählt, ja, Herr Ristau, Sie wissen doch, das und das wird auch nicht gemacht und das nicht und so. Und also solche Sachen gibt es im Hintergrund. Ne? Und es drängt sich halt der Verdacht bei den Strafrechtsfällen halt auf, dass das auch eine, ja, der Professor Burmeister sagte, dass eine Strafverfolgung nach politischem Gusto stattfinden kann, zumindest. Mhm. Und eine unabhängige Staatsanwaltschaft würde das natürlich diesen Vorwurf entkräften.
Ja.
Und insofern, und selbst der Europäische Gerichtshof hat ja 2019 quasi festgestellt, dass dass die Staatsanwaltschaften in Deutschland nicht unabhängig agieren.
Mhm. Ich würde gerne zum Schluss noch einen Begriff noch mal aufgreifen, dem Sie sich auch widmen. Ich könnte natürlich jetzt auch sozusagen erwidern, das ist alles böse Verschwörungstheorie, was Sie hier äußern, aber Spaß beiseite, dieser Begriff, der kommt auch bei Ihnen und der ist ja inflationär benutzt worden in den letzten Jahren. Sie haben jetzt schon benannt, wir haben jetzt mittlerweile Fälle, in denen sozusagen der Beweis bereits da ist, dass eine Verschwörungstheorie sozusagen keine war. Ja. Das ist alles eine Frage der Zeit. Also ich erinnere kurz vor Lockdown, bitte glauben Sie nicht den Verschwörungstheorien, dass hier ein Lockdown kommt. Hier kommt kein Lockdown. Jetzt kommt übrigens doch der Lockdown. Was ist mit diesem Begriff? Wie wird er benutzt in dieser Aushöhlung der Meinungsfreiheit? Welche Rolle hat er da?
Ja, also wenn man jetzt auf die Internetseite der Bundesregierung geht, dann finden Sie da Internetseiten, da steht, Verschwörungstheorien sind gefährlich, quasi müssten bekämpft werden. So, wenn es aber so ist, dass Verschwörungstheorie eigentlich immer eine Meinung ist, eine zulässige Meinung im Sinne des Grundgesetzes, da muss man ja fragen, ja, warum will denn die Bundesregierung bestimmte Meinungen bekämpfen? Also es ist eigentlich so einfach, wie es ist. Und das Bundesverfassungsgericht sagt auch ganz klar, selbst gefährliche Meinungen sind vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit umfasst. Das sagt sogar, wenn man quasi schädliche Absichten oder so etwas verfolgen würde, dann würde man ja das Prinzip der Meinungsfreiheit komplett aushebeln und das sei illegitim. So, und wenn jetzt die Bundesregierung aber sagt, Verschwörungstheorien, ohne aber auch, die sagen ja auch immer nie, sehr selten, welche Verschwörungstheorie die denn überhaupt meinen. Mhm. Bei der Labortheorie war es ja mal anders. Da haben sie quasi gesagt, die Labortheorie ist eine krude Verschwörungstheorie. Und es war ja dann auch so, die wurde gecancelt in den sozialen Medien. Wenn sie was von Labortheorie gepostet haben, war das weg. Oder unterdrückt. Oder dann im schlimmsten Fall sogar ihr Account gesperrt oder gelöscht, wenn sie es wiederholt haben und so weiter und so fort. Insofern sieht man ja da auch, dass sogar Theorien, die jetzt sogar Lothar Wieler als das wahrscheinlichste Szenario halten, wurden damals als Verschwörungstheorie und oder als Fake News bezeichnet, mit den entsprechenden Konsequenzen, dass die nicht Eingang gefunden haben in den politischen Diskurs. Und das muss man sich ja mal vorstellen. Es ist ja völlig egal, ob was jetzt wahr oder was falsch ist. Es war aber klar, dass es ja gar nicht, es war ja nie eine Wahrheit wie die Erde ist keine Scheibe oder so etwas. Ne? Also es war eine Theorie zum Ursprung des Coronavirus. Selbst wenn jetzt Wissenschaftler irgendwas sagen, ist ja klar, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ne? Und insofern ist es auch klar, dass es eine von der Meinungsfreiheit gedeckte Aussage war. Also selbst wenn es falsch gewesen wäre, wäre es von der Meinungsfreiheit gedeckte Aussage, solange es noch nicht die Falschheit erwiesen ist. Und das war ja von vornherein klar. Und trotzdem wurde das so behandelt. Und ein weiteres Problem ist natürlich, die Leute, die das angesprochen haben, wurden ja als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Und wenn man jetzt zum Thema Verschwörungstheorie auf die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung geht, da kann man sogar nachlesen, dass der Begriff Verschwörungstheorie wie eine Beleidigung wirkt. Ja. Ne? So, und der Staat ist nicht befugt, seine Bürger zu beleidigen oder irgendwelche Bürger zu beleidigen oder die abzuwerten oder die herabzusetzen, weil nämlich für den auch verfassungsrechtliche Gebote gelten, nämlich das Sachlichkeitsgebot und das Neutralitätsgebot. Und das sind auch Sachen, an die sich der Staat halten muss. Und insofern ist es total unangemessen, überhaupt, also für den Staat zumindest, ja, meines Erachtens von Verschwörungstheorien zu reden, weil, also wenn es falsch ist, würden sie ja sagen, dann würden sie sagen Desinformation oder bewusst unsere Tatsachenbehauptung. Aber das können sie nicht sagen, dann sagen sie Verschwörungstheorie. Also es ist auch wieder ein Wort, das benutzt werden kann, um absolut zulässige Meinungsäußerungen zu diskreditieren und zu diffamieren.
Mhm. Weil eigentlich völlig im Rahmen dem, was ich machen darf und kann.
Unstreitig. Ja. Also die meisten, ne? Also ist halt immer, also in der Regel, ne? Ist ja immer schwierig zu sagen, ohne den konkreten Einzelfall. Ne? Also wenn die Bundesregierung sagt, Verschwörungstheorien sind generell gefährlich, dann muss man sagen, Verschwörungstheorien sind generell von Artikel 5 gedeckt. Mhm. Punkt. Und auch, ob man es mag oder nicht, es ist so.
Ja, genau. Und da steckt, also ich habe es sehr schön, dass Sie zusammengebracht haben, weil da steckt ja gleichzeitig eine Abwertung drin.
Ja.
Und das für mich ist dann problematisch, wenn ich denke, ich habe damit ja auch viel zu tun gehabt. Per se ist ja überhaupt nichts Verwerfliches daran an jemanden, der sich überlegt, wie etwas passiert sein könnte.
Genau.
Und dass das aber jetzt eine Abwertung Note bekommt schon seit Jahren, ist für mich deshalb ein bisschen schwierig, weil ich sehe eigentlich dahinter ja was Gutes. Jemand macht sich Gedanken, wie könnte etwas passierend sein. Er belegt es vielleicht sogar, er stellt es vor und wird dann meiner Meinung nach oft politisch motiviert sozusagen diskreditiert.
Genau, und es eigentlich...
Also auch ein Teil des Chilling-Effekts eigentlich.
Genau, ja. Und es ist ja so, dass man muss ja spekulieren dürfen. Es gibt ja in der Geschichte viele Beispiele, wo Sachen im Geheimen passiert sind, die erst zig Jahre später rausgekommen sind. Mhm. Also irgendwelche Versuche, Menschenversuche vom CIA, die zu Todesfällen geführt haben, ne? Dieses MK-Ultra-Programm. Oder es gab NATO-Geheimarmeen in Europa, bei denen noch nicht mal Verteidigungsminister wussten, dass es die gibt. Der NSA-Skandal, ne? Also das hat ja sogar noch die Spekulation übertroffen, weil das hat ja gar keiner sich vorstellen können, eigentlich, dass so eine Bespitzelung passiert. Also insofern, es finden Sachen im Geheimen statt, haben auch schon immer stattgefunden. Das wird ja auch von der Wissenschaft, die über Verschwörungstheorien forscht, überhaupt nicht bezweifelt. Und das ist auch klar. Und insofern wird man auch dem Bürger zugestehen müssen, auch wenn es einem nicht gefällt, dass er spekuliert, was sein kann und was nicht sein kann. Vor allen Dingen in Bereichen, wenn dann halt keine Transparenz hergestellt wurde, ne? Also zum Beispiel, oder RKI-Protokolle, man könnte ja auch vielleicht sagen, da ist das eine Verschwörung, könnte man sich ja die Frage stellen, ne? Also haben sich verschworen die Leute vom RKI, die nicht den Mund aufgemacht haben, und die Politiker, die in der Verantwortung waren, und da sollte verschwiegen werden, dass das RKI gar nicht die wissenschaftliche Meinung immer verlautbaren hat lassen, sondern die politische Meinung.
Vor allem die RKI-Führung,
ja. Also, ja. Mhm. So, und das würde ja auch unter dem Begriff, also kann man ja auch, ist das eine Verschwörungstheorie, ja oder nein? Also könnte man ja durchaus sagen, das ist ja auch eine Art Verschwörung. Mhm. Also insofern, und darüber zu spekulieren, das war es ja immer auch, hat ja eigentlich, also viele haben das ja nicht geglaubt, ich auch nicht, dass jetzt nur die wissenschaftliche Meinung dort zählt bei einer politisch abhängigen Behörde. Also ich habe noch nie eine Behörde kennengelernt, die weisungsgebunden und nicht frei war, die dann aber frei agieren konnte.
Ja. Das gibt es einfach nicht. Wir haben gerade ein aktuelles Beispiel mit diesem Gutachten vom Verfassungsschutz, der die AfD sozusagen als gesichert rechtsextremistisch einstufte, aber kein Mensch durfte das Gutachten lesen.
Ja.
Da sind wir bei einem ähnlichen Punkt von Transparenz und Verschwörung, weil wir ja nicht einsehen können, was da steht.
Ja, genau, man kann das gar nicht beurteilen. Ja. Also, und trotzdem wird aber, also seriös würde man ja damit umgehen, wenn man sagt, ja, ich muss das erstmal lesen und dann kann ich mir eine Meinung bilden. Aber wie viele Leute haben sich denn jetzt schon vorschnell eine Meinung in die eine oder andere Richtung gebildet, ohne das überhaupt gelesen zu haben? Und das aber trotzdem alles sehr zulässig. Also es ist ja auch dann quasi eine Spekulation. Die Leute, die das nicht gelesen haben, die das gut finden, dass das so eingestuft wurde, die sagen, ja, das ist jetzt gesichert rechtsextrem. Also sie stellen das ja auch so dar, als ob das eine Tatsache wäre und nicht nur die Meinung des Bundesverfassungsschutzes. Ne? Also wird wieder die Meinung des Bundesverfassungsschutzes als Tatsache dargestellt, um Einfluss auf die Willensbildung der Leute zu legen, weil der Tatsachen eine höhere Glaubwürdigkeit besitzen als die bloße Meinung. Das ist ja immer so ein bisschen der Trick. Und ja, und die anderen sagen, Ja, wie gesagt, es ist nur die Meinung, was es ja auch tatsächlich ist. Und eigentlich ist es irrelevant, was der Bundesverfassungsschutz sagt.
Ich würde Sie gerne zum Schluss...
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie oft der schon, was der schon für Skandale produziert hat, der in der Beobachtung, in der rechtswidrigen Beobachtung so mancher Leute, inklusive Bodo Ramolo oder wer auch immer.
Richtig. Kann ich nur das Buch von Matthias Brodkopp empfehlen, der sich den sehr gut angeschaut hat, den Bundesverfassungsschutz. Ich würde Sie ganz zum Schluss mal was versuchen, sozusagen positiv rüberzugehen. Wir haben jetzt irgendwie eine Diagnose oder eine Gefahrenlage Ihrer Meinung nach und im Buch ist es auch sehr gut dargestellt. Welche Wege betreten Sie oder können auch Bürgerinnen und Bürger, weil ich bin immer kein Fan davon, zu fragen, ja, was soll jetzt die Politik machen? Ja, wer weiß, was die Politik macht? Die Politik macht, was ihnen dient. Aber was tun Sie oder was tut der Bürger? Hier saß mal René Schlott, der Historiker, der hat es schön gesagt, naja, wenn ich will, dass die Grundrechte gelten, dann muss ich sie nutzen. Dann muss ich sie einfach benutzen, sozusagen. Als wäre es halt mein Recht. Aber wir haben ja schon attestiert, 78% haben Angst, also es ist schwierig. Aber was tun Sie oder was denken Sie, könnte die die Menschen einfach in diesem Land tun, die vielleicht ihre Meinung teilen und sagen, hey, Meinungsfreiheit ist in Gefahr, sehe ich auch so. Ich mache jetzt das und das, um die Meinungsfreiheit einfach zu stärken und zu schützen. Was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, also ich meine, Sie haben recht, das ist ein Dilemma. Also wenn man von dem Grundrecht der Meinungsfreiheit Gebrauch macht, können halt Konsequenzen drohen. Und wenn es nur der Ausschluss aus seiner Peer Group ist, aus seiner sozialen Gruppe, ich kenne es auch noch eigentlich aus meiner Jugend, sage ich jetzt mal. Wenn da Leute waren, die anderer politischer Meinung waren, das war dann halt so, das fand man nicht gut, aber man ist ja trotzdem ein Bierchen trinken gegangen und hat Aktionen zusammen gemacht. Man hat das halt dann ja entweder nicht drüber geredet oder drüber geredet und ausblendet, je nachdem. Aber das war eigentlich ein lockerer Umgang miteinander. Und heutzutage hat man nicht das Gefühl, dass es noch ein lockerer Umgang ist, dass das unheimlich moralisch aufgeladen wird, alles. Und man muss sich eigentlich da zurückbesinnen auf, wie gepflegte Gespräche eigentlich abzulaufen haben, ne? Dass man dem anderen zuhört, dass man selber seine Meinung sachlich vorträgt. Dass man da vielleicht mit gutem Beispiel auch vorangeht, ne? Dass man nicht die ganze Zeit irgendwelche Trigger versucht, den anderen zu triggern oder auch vielleicht Rücksicht nimmt auf den Gesprächspartner und so weiter, ohne aber natürlich mit der Meinung außen vor zu bleiben, ne? Also dass man einfach eine gepflegte Gesprächs- und Streitkultur hat. Und ich finde, das ist natürlich schon auch ein Problem, dass das eigentlich das Gegenteil vorgelebt wird im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da sieht man ja eigentlich immer nur Leute, die sich natürlich auch aus politischen Gründen nicht zugestehen können. So der eine darf nicht sagen, nee, das hat die Partei aber ganz gut gesagt. Oder der XY von der Partei A darf nicht sagen, dass Z von dem Typen von der Partei B, das war eigentlich eine ganz gute Idee oder so. Weil, also das wird ja schon, das liegt ja so ein bisschen schon das System bedingt, ne? Und das wird natürlich noch dann potenziert durch so Sachen wie Brandmauer und so weiter, dass man quasi pfui mit irgendwelchen Leuten nicht reden kann. In der Demokratie ist es aber eigentlich so vorgesehen, dass jeder mit jedem reden soll, ne? Und das kann man vielleicht auch privat machen, ne? Also keinem ist es verboten, mit dem politischen Gegner oder dem politischen Kontrahenten, wie man es nennen will, zu reden und auch zu versuchen zu verstehen, wie der überhaupt auf seine Meinung kommt. Also es war ja eigentlich bei Corona fand ich das auch so krass, dass ja auch gar nicht gefragt wurde, warum lassen sich manche Leute nicht impfen. Es wurde, also nach meinem Empfinden, wurde einfach gesagt, das sind irgendwelche so Spinner, weil quasi die Wissenschaft sagt doch, es ist so eine super Sache mit der Impfung. Wie können dann so Spinner, die selber gar keine Ärzte sind, sondern was weiß ich nicht was, auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich will mich gar nicht impfen lassen, obwohl das ja meines Erachtens relativ naheliegend war, zumindest die Meinung zu vertreten, ich will mich nicht impfen lassen. Wenn man einmal bedenkt, dass für bestimmte Altersgruppen Corona jetzt nicht so super gefährlich war oder ungefährlich. Und die Langzeitfolgen halt unklar war. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ja, es ist ja, und meistens ist es ja sowieso eine Gefühlssache, ehrlich gesagt. Das sind ja nicht immer rationale Entscheidungsprozesse. Meistens ist doch, bei Corona kann man es auch selbst, wie gesagt, Meinungsfreiheit, man muss das nicht begründen. Meistens ist auch ein Gefühl. Der eine hat mehr Angst vor der Impfung und der andere hat mehr Angst vor Covid. Und bei manchen Fällen ist es so einfach. Ja, und der mehr Angst vor der Impfung hat, warum will man den jetzt zwingen, sich impfen zu lassen? Ne? Also da braucht man schon einen großen Rechtfertigungsdruck für. Ja, und was kann man selber machen? Ich finde, man kann es halt nur vorleben. Ne? Also ich kann halt irgendwie vorleben, wie ich mir so ungefähr ein Gespräch vorstelle, dass ich auch selber möglichst denjenigen nicht angreife, mit dem ich rede, sondern dass man halt nicht auf ne? Also es sind eigentlich Weisheiten der Kommunikation, die es ja schon lange gibt. Ne? Also nicht Argumente gegen die Person, immer in der Sache, also hart in der Sache, weich zur Person. Keine Gesprächsstörer wie moralisieren, unterbrechen und so weiter anbringen. Also da wäre schon viel geholfen. Und und das halt auch dann einfordern. Ne? Also diese Einteilung vorab von allem in Gut und Böse, das wird uns nicht voranbringen.
Dann würde ich das als Schlusswort so stehen lassen. Ich teile sozusagen Ihre Ansicht, dass extrem wichtig ist, dass die Gesellschaft ein Klima entwickelt, in dem jeder erstmal seinen Standpunkt vertritt, und zwar ungefiltert, weil ich denke, dass davon auch unser Zusammenleben abhängt. Deswegen hat mich das Buch sehr gefreut und danke ich Ihnen, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung.